Ein erstklassiges Ensemble, der Staatsopernchor in Höchstform und ein überragender Cornelius Meister. Bei der Premiere von Lohengrin an der Stuttgarter Oper gibt es schon zwischendurch Ovationen. So titelt die Stuttgarter Zeitung am Samstagabend kurz nach Ende des zweiten Aufzugs in der Online-Nachtkritik. Wir haben in SWR 2 live übertragen, verantwortlich dafür Opernredakteur Reinhard Ermen. Und er ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Reinhard.
Guten Morgen.
Seit langem war das mal wieder eine Direktübertragung aus der Stuttgarter Staatsoper. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Also man muss sagen, wir haben in Stuttgart immer mal wieder Mitschnitte gemacht und in den letzten 25 Jahren vielleicht 2 oder 3 Direktübertragungen. Die letzte war vor 10, 15 Jahren. Das liegt daran, dass zum einen der Viktor Schoner auf uns zukommt und fragt, wollt ihr was machen? Haben wir gesagt, ja, selbstverständlich, wir haben immer in Stuttgart gelegentlich mal was gemacht. Und dann wollten wir natürlich eine Produktion mit Cornelius Meister, mit dem neuen GMD am Pult. Und da standen 2 Produktionen zur Verfügung, der Lohengrin oder der Prinz von Homburg von Hans-Werner Henze. Den Henze hätten wir auch gerne gemacht, aber den hatten wir in einer sehr guten Aufnahme aus Mainz vor nicht allzu guter Zeit. Da haben wir gesagt, machen wir halt Lohengrin. Und beim Lohengrin haben wir einen Augenblick gezögert, weil es den Lohengrin in diesem Sommer, also auch bei uns im Radio aus Bayreuth kam. Und dann, wie wir Redakteure sagen ja immer, das ist, wenn 2 Monate später die gleiche große lange Oper am Sonntagabend kommt, das ist eine Doublette. Außerdem Bayreuth, Stuttgart, sollen wir das wagen? Und dann haben wir gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es auch gleich live. Und das war ganz angenehm. Das Haus, trotz der Superpremiere, ist relativ entspannt. Bei Morabito Wieler war das, wenn man da eine Premiere schon mitschneiden wollte, da war die Nervosität der Regisseure, der künstlerischen Leiter so groß, dass man als Hörfunkaufnahme geradezu störend wirkt. Und da haben wir gesagt, gut, wenn ihr das riskieren wollt, dann machen wir das. Und all die Diskussionen, die man dabei hat, dürfen wir, können wir Mikroport setzen? Also jeder Sänger, jede Sängerin ist verkabelt und hat irgendwie durch die Maske gelegt noch ein Mikrofon. Geht das nicht? Da wird gesagt, das machen wir, das brauchen wir, basta. Und dann war der Fall erledigt. Und die Dinger werden eingenäht ins Kostüm. Also das war unglaublich entspannt und hat sich, glaube ich, auch auf die Übertragung positiv niedergeschlagen.
Hat gut geklungen, die Übertragung. Du warst bei der Generalprobe, hast dir da die Aufführung angeguckt. Während der Aufführung saßt du ja für uns im Übertragungswagen, von wo aus du moderiert hast. Schließt du dich denn der Meinung von der Stuttgarter Zeitung an? War es denn ein richtig gelungener Einstand von den beiden neuen Leitungsteam Schoner und Meister?
Auf jeden Fall. Das war vor allen Dingen dadurch ein gelungener Einstieg, weil die Kollektive funktionieren. Also der Chor gerade wieder frisch gebacken, das ist ja fast schon der Normalzustand, Opernchor des Jahres zu sein. Und der Chor, sage ich jetzt aus meiner befangenen Ü-Wagen-Perspektive, ist ausgezeichnet. Das ist ein wunderbarer Klangkörper. Das Orchester war in Höchstform und der Meister, ja, das ist halt sowas, das ist eine der großen dirigentischen Naturbegabungen. Ja, wir wollen nicht so hochgreifen, vielleicht auf seine Art ein bisschen ähnlich wie der Thielemann. Das Interessante, wenn man das jetzt vergleicht mit Bayreuth, und da brauchen wir gar nicht Thielemann und Meister zu vergleichen, das ist die andere Akustik. In Bayreuth hat man durch den verdeckten Orchestergraben automatisch einen schönen Mischklang. Und in Stuttgart klingt das Orchester viel linearer. Man hört viel mehr Einzelfarben. Nun muss ich sagen, ich habe die Premiere halt über dem Kopfhörer gehört. Über dem Kopfhörer hört man automatisch mehr. Und sie haben ein lineares, schönes, durchgehendes. Ich sage immer, das Orchester im Lohengrin klingt wie so ein Bewusstseinsstrom, der auftaucht aus dem Nichts und sich aufballt. Und zwischendurch gibt es immer große, große dramatische Ballungen. Aber entscheidend sind die lyrischen Momente. Mhm. Und die hört man in diesem Orchester sehr schön. Und wenn ein Chor von 90 Leuten, das sind ja oft Mannen, das ist auch eine interessante Perspektive, die Männerchöre sind uns so ein bisschen verloren gegangen als Hauptereignis der Musik oder des Musikbetriebs. Der Männerchor war im 19. Jahrhundert eine Sensation und der überlebt in den großen Männerchören bei Wagner und Verdi. Und wenn diese 90 Leute ein Piano singen, das ist schon klasse. Und die können das.
Und wie haben sich die Solisten, wie haben sich die Stimmen eingefügt in diesen Orchesterklang? Wie hat dir Michael König als Lohengrin gefallen?
Also das war durch die Bank gut. Der König ist, sagen wir mal, dem fehlt so ein bisschen so die dramatische Power. Also der Lohengrin ist nicht nur der Mann der Gralserziehung, sondern der muss zwischendurch heftig kämpfen. Das fehlte vielleicht so ein bisschen, aber das ist ein ganz kultivierter, intelligenter Sänger mit einer sehr schönen Stimme, der die lyrischen Momente dann so ausgekostet hat, dass man dann zum Schluss sagt, mein Gott, Gralserzählung, so schön haben wir die lange nicht mehr gehört. Also ein intelligenter musikalischer Sänger. Die anderen fand ich durch die Bank gut. Also es waren ja auch zwei Rollendebüts.
Simone Schneider, ne?
Ein, jetzt sage ich mal etwas despektierlich, ein Gewächs des Hauses seit über 10 Jahren an der Stuttgarter Oper im Ensemble. Die hat ihre erste Elsa gesungen. Das ist die Rolle, auf die sie gewartet hat. Das macht sie ganz toll. Das ist aber mehr so eine stämmige Elsa, also sagen wir ruhig eine moderne Elsa, eine emanzipierte, also kein verhuschtes Träumerkind, sondern wie gesagt eine emanzipierte. Und die zur ihr gegenüber, auch Rollendebüt, Okka von der Dammerau, ein Gast von der Bayerischen Staatsoper. Die Stimmen durchaus ähnlich, aber in diesem Kampf, jetzt hätte ich fast gesagt Frau gegen Frau, ist das eine durchaus moderne Perspektive. Und die anderen interessant, gut. Manchmal hat man, wenn man so von der Bühnenorchesterprobe 1 bis zur Generalprobe dabei ist, hat man das Gefühl, ja, ich glaube, der oder die war in der Generalprobe besser. Also der Goran Juric, neu im Ensemble, da würde ich sagen, der war sehr gut, aber der war vielleicht in der Generalprobe noch ein bisschen besser, aber es kommen ja noch ein paar Vorstellungen.
Es gibt ja mehrere Aufführungen noch.
Und einer meiner Lieblingssänger, der Shigeo Ishino, der hat auch sehr schön gesungen. Der Herrufer ist ja eine Rolle, die man gerne unterschätzt. Der macht das super, aber der war vielleicht in der Generalprobe ein ganz klein bisschen besser in Form, aber das haben wir jetzt nicht gehört oder sowas. Der war bei der Premiere auch gut.
Sag uns noch ein Wort zur Inszenierung. Das haben wir natürlich im Radio nicht mitbekommen. Du nachher im Ü-Wagen auch nicht. Bei der Generalprobe hast du es gesehen. Arpad Schilling, ein ungarischer Regisseur. Es war mehr grau, schwarz und eher puristisch inszeniert. War es schlüssig für dich?
Ich fand das sehr schlüssig. Ich habe das ja auch versucht, im Ü-Wagen zu reportieren. Das war eine Inszenierung aus einem geschlossenen gesellschaftlichen oder personalen Kreislauf. Was da ist, das wird genommen und von da aus wird das inszeniert. Und das Interessante ist, wenn man das so aus dieser personalen Immanenz, um es ein bisschen bombastisch zu sagen, wenn man das aus dieser Perspektive sieht, es ist sofort ein gesellschaftliches Problem. Der Lohengrin kommt aus der Gesellschaft, er wird jetzt nicht vom Schwan hereingezogen, er wird von den Leuten in den Kreis hineingeschubst, du musst jetzt sein, du musst jetzt für uns im Gotteskampf der neue Führer klingt doof, also Herr Schoner sagte, der neue Leader sein oder sowas und der verschwindet auch zum Schluss da und die Menge, es gibt auch keinen Gottfried, den neuen Hoffnungsträger von Brabant, sondern die Menge schaut ratlos gen Himmel und der Gottfried ist ein Versprechen, was nicht eingehalten wird. Das fand ich sehr schlüssig. Ich hätte es partiell noch ein bisschen puristischer gemacht im zweiten Akt. Da gibt es so einen Versuch, fürs Auge ein bisschen Dekor zu schaffen.
Kommt denn der Schwan gar nicht vor? In der ganzen
Inszenierung? Doch, ja, das ist ganz witzig. Der kommt dann rein und fast wie aus einer Verlegenheit der Elsa was zu schenken, meinetwegen ein Brautgeschenk. Und dann zieht er aus der Jackentasche wie zufällig so einen kleinen Schwan. Und da sagt sich die Gesellschaft, das ist das Symbol, das er mitgebracht hat. Und das wird dann im zweiten Akt heftig vermehrt. Da hätte ich das vielleicht ein bisschen puristischer, noch grauer. Und das Ganze spielt in einer grauen Kiste, die akustisch übrigens sehr gut ist, weil sie die Sänger in den Saal wirft und sowas. Das fand ich magisch. Und zum Schluss gibt es einen Abgrund, wie sagte der Dramaturg, wie aus einer Tiefgarage kommen die von unten und erscheinen auf dieser Bühne. Und das war sehr, 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 ja, pardon, ich bin ja auch selbst Purist, sehr schön. Und die Fotos wenn man die sieht, sagt man, ja, die bestätigen den Eindruck. Okay. Das sah gut aus.
Reinhard, noch ein Wort zum Staatsopernchor. Wir haben schon darüber gesprochen. Er wurde vergangene Woche in einer Umfrage der Zeitschrift Opernwelt gerade zum Chor des Jahres gekürt. Da gibt es noch viele weitere Auszeichnungen. Opernhaus des Jahres, in diesem Jahr zum vierten Mal Frankfurt, dann Inszenierung des Jahres und so weiter und so fort. All das geht aus einer Umfrage der Zeitschrift Opernwelt unter 50 Musikkritikern hervor. Und du bist einer von diesen 50 Kritikern. Erzähl uns doch mal, wie geht das Prozedere?
Ja, ich bin vor einigen oder vorletztes Jahr da reingerutscht. Das ist ganz einfach. Es werden 50 Leute befragt. Es gibt 15 oder 16 Kategorien und das geht querbeet. Da gibt es so ein, sagen wir mal, zentraleuropäisch, deutsch, österreich, schweizerischen Kern. Und dann ist da noch ein Kollege aus Paris oder zwei aus London dabei oder sowas. Und die werden befragt, was habt ihr gefunden? Und das Erstaunliche, was heißt so erstaunlich, ist, dass nicht da der deutsche, zentraleuropäisch, deutschsprachige Kern da das Sagen hat, sind das ein paar Ereignisse, die dafür in Frage kommen, also das Opernhaus. Das ist ja interessant. Um in diese Befragung überhaupt reinzukommen, müssen die Kritiker erstmal in das Haus kommen. Also es könnte sein, dass um die Ecke in Osnabrück oder sowas oder in Kaiserslautern eine geniale Inszenierung gewesen ist oder ein genuines musikalisches Ereignis. Wenn die Kritiker, wenn nicht genug Kritiker da gewesen sind, dann können die da auch nicht die Uraufführung oder die Oper, die Inszenierung des Jahres machen. Das ist ein Problem, sodass, wie gesagt, dann, weiß ich nicht, 20 Möglichkeiten vielleicht in Frage kommen. Und das war in diesem Jahr Frankfurt. Kann ich gut verstehen. Ich gehe auch gerne nach Frankfurt. Frankfurt ist eines meiner liebsten Häuser, weil es solide und bis nach oben ins Geniale geht. Und ich mag ehrlich gesagt auch den blauen Zuschauerraum. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ich habe in diesem Jahr etwas anders votiert. Ich habe eigentlich für Stuttgart votiert, weil Stuttgart im letzten Jahr nochmal alle Kräfte gesammelt hat, bis hin zur Wiederaufnahme von Marc-André. Das war schon phänomenal. Mhm. Aber wie gesagt, das ist anders gelaufen oder sowas.
So richtig repräsentativ ist die Umfrage eigentlich nicht, oder? Es sind 50 Stimmen, die abgegeben werden und ich glaube, es waren jetzt 10, die für Frankfurt gestimmt haben. Das ist jetzt keine...
Ja, aber wenn die anderen dann mit, weiß ich nicht, 5 oder 4 hinterher holpern, seltsamerweise so viel für Stuttgart waren gar nicht, dann ist das schon objektiv oder sowas. Dann ist das Frankfurt und dann die erste Frage ist dann immer Uraufführung des Jahres. Man sagt sich Oper, eine Uraufführung ist immer ein wichtiges Ereignis. Und da hat sich automatisch die Holliger-Aufführung Lonea, die Lenau-Oper in Zürich, herausgeschält. Da habe ich auch einen Augenblick überlegt, aber ich hatte zum Beispiel, das verteilt sich dann immer so ähnlich, ich hatte den Gerhaher, den Hauptdarsteller, als Sänger des Jahres nominiert und dann zur Uraufführung habe ich dann die Materlink-Einakter von Reimann in Berlin genommen. Ich habe auch eine Weile überlegt, den Mieter von Arnulf Herrmann in Frankfurt. Das war auch ein tolles Ereignis, aber da war ich befangen. Da waren wir federführend bei der Radioaufnahme zusammen mit dem Hessischen Rundfunk. Da habe ich gesagt, das kannst du jetzt nicht noch als Uraufführung des Jahres nehmen, wenn du mit dabei gewesen bist. Und so geht das durch die Nummerierungen, durch die Nominierung. Also die Meistersinger Bayreuth von Berejkowski als die Aufnahme des Jahres. Dafür habe ich auch
den Opernchor hast du wahrscheinlich auch gestimmt.
Den Stuttgart. Opernchor selbstverständlich auch.
Publikumspreis gibt es nicht. Ne? Das ist jetzt wirklich nur aus Sicht der 50 Kritiker.
Nein, wie soll man? Das ist ja jetzt nichts gegen Publikumspreise und so ein Ranking ist ja gelegentlich durchaus fragwürdig. Also ich erinnere mich an Rankings im Fokus. Da waren plötzlich Opern- und Konzerthäuser an erster Stelle, wo man sagt, komisch, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das liegt dann daran, dass die Parkmöglichkeiten und die Gastronomie mitgerechnet wurden. Das ist also ein reines Fachvotum und jetzt ein Publikumspreis. Gut, den müsste man jetzt mit der EDV übers Internet organisieren. Wäre auch interessant, aber würde wahrscheinlich die Fachjury ein bisschen entwerten.
Ich denke, für Meister und für Schoner ist es vielleicht ein Ansporn, dass es Stuttgart dieses Jahr nicht geworden ist. Dann nächstes Jahr vielleicht wieder. Vielen Dank, Reinhard Ermann, für deine Ausführungen. Wir haben den Abend noch mal richtig miterleben können.